Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hi, liebe Bayern-Fans und hi, lieber Kerry, zu unserer 20. Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Ich bin wieder zurück, meine Stimme auch. Ich war nämlich ganz schön angeschlagen.
Ja, Morin, schön, dass du wieder da bist. Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Karneval war nix dieses Jahr für dich, ne?
Leider nicht. Habe ich verpasst und als Rheinländerin tut das wirklich richtig weh. Also ich konnte schon 11.11. nicht mitmachen und jetzt wollte ich doch gerne mitfeiern und habe auch die Bilder gesehen von Freunden. Ja, da wäre man gern dabei gewesen.
Du warst bestimmt genauso genervt wie Julian Nagelsmann an diesem Wochenende, oder?
Ja, kann man vergleichen tatsächlich. Wobei, ich konnte meine Emotionen nicht so rauslassen, weil ich halt krank war, ne? Aber ja, da war ja einiges los. Du hast es ja hautnah miterlebt.
Ja, das war spannend auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Für einen Journalisten natürlich gefundenes Fressen, um da den Finger in die berühmte Wunde zu legen. Also nicht falsch verstehen, ich bin jetzt nicht jemand, der danach sucht, nach irgendwelchen Sensationen. Aber man muss natürlich sagen, dass das uns auf dem Silbertablett da serviert wurde in Mönchengladbach. Das war wirklich Emotion pur. Ich habe es auch schon bei uns auf der Homepage kommentiert. Emotionen gehören dazu zum Fußball und ich mag und ich liebe authentische Menschen in diesem Geschäft, weil es gibt immer weniger davon. Nur klar, mit einem Begriff hat das übertrieben, Julian Nagelsmann, mit dem Wort Pack. So nennt man keinen Menschen oder keinen Schiedsrichter gespannt. Das ist einfach so. Das hat er ja dafür auch jetzt eine Strafe bekommen, 50.000 Euro Geldstrafe. Aber dabei ist es dann auch, damit ist es dann auch gut, ne? Also eine Sperre jetzt im Innenraum, das wäre nicht angemessen gewesen, weil, wie gesagt, wir dürfen den Fußball nicht weiter weichspülen, sag ich mal. Ich glaube, das ist das richtige Wort dafür.
Ja, lass uns das jetzt nochmal kurz schildern, wie das Ganze ablief. Also es ging ja um die rote Karte von Upamecano, dass Nagelsmann gesagt hat, das war keine rote. Definitiv nicht. Man hätte sich das auch nochmal anschauen können. Und dann, kurz nach dem Abpfiff, ist er in die Katakomben runter und hatte dann da den Ausraster. Oder wie war das?
Ja, also die Spieler kamen runter, Julian Nagelsmann dann auch, schnellen Schrittes und ist kurz in die Bayern-Kabine gegangen und man muss verstehen, also die Mixzone und quasi die Journalistenzone, wo die Interviews geführt werden, die ist quasi zwischen beiden Kabinen und man kriegt da alles mit und etwa eine Minute später ist dann die Bayern-Kabinentür ja, sehr laut zugeschlagen worden, Julian Nagelsmann kam raus und hat eben gesagt, ja mein Gott, will der mich verarschen? Und ist dann quasi rübergegangen Richtung Gladbach-Kabine, weil da war auch die Schiedsrichterkabine. Ist dann zu Tobias Welz, hat dann da eine Minute mit ihm gesprochen, kam dann schnelleren Schrittes zurück, hat sich noch mehr aufgeregt und eben gesagt, dieses weichgespülte Pack, mein Gott, mein Gott. Also es war schon sehr authentisch, muss man sagen. Es war, wie gesagt, eine kleine Spur zu viel, weil, beleidigen sollte man da nicht. Er hat aber den Schiedsrichter direkt nicht beleidigt, er hat mit ihm ein Gespräch geführt, da ging es dann auch kurz hin und her. Tobias Welz war ja auch bei uns dann nach dem Spiel im Doppelpass zu Gast und hat das Ganze aus seiner Sicht geschildert und auch gesagt, hey, da ist nichts mehr jetzt zwischen uns hängen geblieben und wenn wir uns beim nächsten Mal sehen, dann geben wir uns ganz normal die Hand.
Andererseits, ihm war ja bewusst, die ganzen Medien, ne, warten auf das Interview danach und stehen dann in dem Innenraum, dass das wirklich alle mitkriegen und er hat ja irgendwo auch eine Vorbildfunktion. Muss man sich dann nicht vielleicht auch ein bisschen zügeln können von den Emotionen her?
Ja, also klar, ich meine, Julian Nagelsmann, der trägt das Herz eben auf der Zunge, das ist einfach so und er hat in dem Moment laut gedacht, so, das war es eigentlich. Ich glaube, er hat schon auch gesehen, hey, wir stehen da alle, das hat er gesehen, er hat auch mich gesehen, er hat auch die Kollegen von der Bild-Zeitung, vom Kicker und so weiter, waren wirklich alle da und man konnte das gar nicht ignorieren. Also man hätte jetzt natürlich auch sagen können, hey, man macht das nicht, aber das war einfach auf dem Silbertablett serviert und dann sind die Bayern auch eben einfach selbst dran schuld, beziehungsweise Julian Nagelsmann und Marco Neppe und Hasan Salihamidžić sind ja auch noch da ihm hinterhergelaufen. Sie wollten eigentlich, dass er da sich ein bisschen, wollten ihn vielleicht noch ein bisschen einfangen, aber das hat nicht funktioniert und wie gesagt, ich hatte auch schon jetzt die Tage im Studio, hatten wir schon ein Gespräch mit dem Kollegen Jochen Stutzli, da habe ich auch gesagt, so müssen die Menschen eigentlich sein in diesem Geschäft, weil es ist eine Unterhaltungsbranche und wir haben immer weniger Unterhaltung. Immer dieses Weichgespülte auch in Interviews, dass man das sagt, was man eigentlich gar nicht sagen möchte, sondern das, was man sagen muss, um nicht danach zerrissen zu werden. Das ist halt schade. Wie gesagt, ich mag so Interviews. Das erinnert mich auch so ein bisschen an José Mourinho, der dann auch teilweise früher als Trainer von Real Madrid auch mal in der Tiefgarage gewartet hat auf den Schiedsrichter, weil er mit einer Entscheidung nicht einverstanden war. Und das gehört für mich zum Fußball auch irgendwo dazu. Wie gesagt, man darf dann halt nicht diese Grenze überschreiten, dass man einen Menschen als Pack bezeichnet. Das war einfach eine Nummer zu viel. Weil wenn er das sagt, was sagen dann irgendwelche Trainer jetzt in der Kreisliga zu Schiedsrichtern? Weil da geht es halt auch wirklich immer ab. Und dann muss man einfach sagen, die Schiedsrichter, die müssen mehr geschützt werden, weil die haben es einfach schwer. Weil am Ende über die Entscheidung müssen wir natürlich auch sprechen. Das war eine sehr harte Entscheidung, fand ich auch. Am Ende regst du die eine Seite auf oder die andere Seite. Du bist als Schiedsrichter immer der, der alles abbekommt. Das darf man auch nicht vergessen. Deswegen nichtsdestotrotz auch, dass dann gesagt wird, ja, großen Trainern wäre das nicht passiert. Natürlich ist es auch schon großen Trainern passiert. Einem Ottmar Hitzfeld, der ist auch, als er jünger war, an die Decke gegangen. Der wurde auch schon gesperrt, weil er dem Schiedsrichter was gesagt hat. Ein Jupp Heynckes ist genauso. Also wenn ich da zurückdenke oder wenn ich auch mit Kollegen spreche, die in der damaligen Zeit eben als Journalist tätig waren, die haben auch gesagt, ja, der Jupp, als er jünger war, der war auch sehr schnell, war der mal wütend, ne? Und da gibt es auch noch ganz andere Beispiele, auch in Ancelotti, wo alle sagen, ja, das ist der ruhige Besondere. Als der bei Neapel Trainer war vor ein paar Jahren, da war er auch schon sehr erfahren, da hat er auch mal eine Sperre bekommen, weil er mit Schiedsrichtern sich angelegt hat. Also man darf das jetzt auch nicht zu sehr auf die Person Julian Nagelsmann sich fokussieren. Er ist einfach mit Leidenschaft dabei und so Menschen wünscht man sich doch eigentlich auch im eigenen Verein. Wie gesagt, ich sage es jetzt noch einmal und dann ist auch gut, das Wort Pack war einfach zu viel.
Ja, und Emotionen, wie du es auch schon gesagt hast, gehören dazu. Und es kommt ja bei Julian Nagelsmann gar nicht so oft vor, dass er so Ausraster hat. Klar, an der Seitenlinie, aber jetzt nicht gegenüber anderen. Und du hast dich aber auch mal mit den Schiedsrichtern unterhalten. Wie haben die denn sein Verhalten gesehen?
Ja, also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Julian Nagelsmann schon jemand ist, der an der Seitenlinie ständig den Kontakt zum vierten Offiziellen sucht. Und das spricht sich auch in der Schiedsrichterriege rum. Und der hat da nicht das beste Standing, muss man einfach ganz klar sagen. Weil er das Herz auf der Zunge trägt, weil er auch schnell mal, vielleicht auch eine verbale Grenze dann oder an dieser Grenze sich bewegt. Und das kam eben nicht gut an und viele haben sich dann auch nicht gewundert. Also ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen umgehört und viele waren nicht überrascht, dass er dann mal so diesen Wutausbruch jetzt hatte. Ich habe mich auch mit dem Schiedsrichter-Boss Lutz Michael Fröhlich unterhalten. Der hat ja auch bei uns gesagt, es ist abgrundtief respektlos, was Julian Nagelsmann da von sich gegeben hat. Ich habe dann aber auch mal nachgefragt, hey, warum läuft denn der Schiedsrichter nicht hinterher? Nicht nochmal zum Monitor, also hinterhergelaufen ist er, aber er ist nicht mehr zum Monitor gelaufen und er stand im Moment des Kontakts zwischen Player und Upamecano stand er noch hinter der Mittellinie und das waren über 50 Meter und da sage ich halt, hey, du hast die Hilfsmittel, du hast den VAR, dann geh doch auch nochmal kurz an den Monitor, dafür ist er doch da. Und dann hat Lutz Michael Fröhlich zu mir gesagt, ja, es ist eben eine harte, aber nachvollziehbare Argumentation von dem Schiedsrichter gewesen. Und neulich gab es auch ein Spiel, das war Freiburg, glaube ich, wo dann auch der Schiedsrichter ist eben zum Monitor gegangen und da haben dann Leute gesagt, hey, warum geht er nochmal zum Monitor? Es war doch eine klare Entscheidung, eine klare Sache. Also es ist Interpretationssache und deswegen wird dieses Hilfsmittel VAR oder VAR, wie man immer das jetzt auch aussprechen mag, es bringt nichts, weil am Ende stehen immer noch Menschen auf dem Platz, ne, und die müssen dann entscheiden. Oder Menschen sitzen im Keller und müssen entscheiden. Und die im Keller hätten vielleicht Tobias Welz auch sagen können, hey, du, es ist echt eine krass schwierig einzuschätzende Situation, bitte schau es dir nochmal an. Und das ist auch nicht der Fall gewesen. Also deswegen finde ich, ist dieses Hilfsmittel eben nach wie vor fehlerbehaftet, weil Menschen einfach Fehler machen. So, es ist einfach so. Deswegen eine sauschwierige Situation.
Darum ging es ja auch Nagelsmann. Er sagte, wenn er so entschieden hätte, hätte er sich das vorher aber anschauen sollen. Ne?
Also genau, und ich glaube, die Diskussion wäre auch gar nicht so groß geworden, wenn er sich das angeschaut hätte. Dann hätte Julian Nagelsmann gesagt, nach vielleicht 3 Minuten, er schaut sich das an und bleibt bei seiner Entscheidung, dann hätte Julian Nagelsmann das akzeptiert. So waren die wirklich fuchsteufelswild, die Bayern nach dem Spiel, haben sich aufgeregt über diese Tatsache, dass er eben nicht mehr zum Monitor gegangen ist. Und da hören wir mal rein, was Julian Nagelsmann uns zu sagen hatte.
Ja, wenn ich faul pfeife, dann erfüllt es den Tatbestand der Notbremse. In meinen Augen ist es kein Foul. Ich finde, wenn du ganz normal dahin schaust, die Szene anschaust, auch unter Slow Motion, deswegen haben wir die Screens hier alle eingebaut in den Stadien, dann siehst du, dass das, was er als Grund ansieht, die Hand bei, bei Player auf der Schulter, dass sich die Schulter tatsächlich keinen Millimeter in irgendeine Richtung bewegt, sondern die Intention von Player ist ganz klar, er will kreuzen und seinen Körper bringen, aber der Upa macht es clever und zieht einfach weg. Es kommt kein Widerstand. Ja? Und dann fällt Player mit der rechten Körperhälfte so über seinen Körper drüber und stolpert halt. Ja, in meinen Augen ist es einfach eine klare Fehlentscheidung. Musst du bei so einer Situation schon 100% sicher sein. Das muss auch ein klares Foul sein. Das ist einfach kein Foul. Ja? Und ich glaube, wenn man Player fragt, wird er Ähnliches sagen, dass er halt damit gerechnet hat, dass Upa ihm einen Körper gibt, aber gab keinen Körper. Und dann ist es natürlich in meinen Augen, auch wenn mein Kollege was anderes sagt, aber ist auch clever von ihm, für mich eine klare Fehlentscheidung. Ja, ich weiß nicht, sonst wird der Schiedsrichter das sehr oft rausgeschickt, dass er sich nochmal anschaut. Das hätte ich mir gewünscht. Ich habe auch kein Problem, wenn ein Schiedsrichter das so entscheidet, dann ist halt so, dann entscheidet er es. Ist halt einfach, ist dann so. Ich glaube, am Ende tut es gut, wenn man einfach sagt, ja, vielleicht war es ein bisschen hart, dann kann ich auch damit leben. Aber wenn man dann einfach sagt, ja, meine Wahrnehmung, man kann wenig drüber sprechen, ja, dann ist halt so.
Ja, für mich ist es auch eigentlich schon nachvollziehbar, dass er sich so aufgeregt hat, weil die Hilfsmittel sind da.
Ja, ich sehe es ähnlich. Er hätte sich es einfach nochmal anschauen sollen. Das wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Und dann, wie gesagt, die Diskussion wäre eine andere gewesen. Da bin ich mir relativ sicher. So ist es jetzt aber am Ende so, dass die Bayern da verloren haben. 80 Minuten in Unterzahl, das war schon eine harte Entscheidung. Und was ich mich auch nochmal so gefragt habe, oder beziehungsweise was mir aufgefallen ist, es gab ja dieses Spiel in Dortmund, als Dennis Aitekin Bellingham nicht vom Platz geschickt hat, als dieser dann Alphonso Davies am Kopf traf mit seinem Schuh. Das war auch keine Absicht, aber es wäre eigentlich eine rote Karte gewesen. Und Dennis Aitekin hat dann bei uns argumentiert, ja, aus Empathie hat das nicht gemacht, weil es war noch sehr früh im Spiel. Er hätte das Spiel damit vielleicht kaputt gemacht. Und dieselbe Argumentation, die hätten sich die Bayern jetzt eben auch bei dieser Situation gewünscht. Ich habe mich auch nochmal umgehört, da wird schon dieses Spiel als Vergleich herangezogen, warum man da nicht ähnlich dann agiert hat. Und Tobias Welz vielleicht sagt, hey, selbst wenn es ein leichter Kontakt ist am Ende. Und wir wissen alle, wer selbst mal gespielt hat bei dem Tempo, da reicht schon ein kleiner Kontakt. Da kann man auch sagen, hey, Upa, warum nimmst du die Hand dahin? Versuche einfach gar nichts zu machen, weil du weißt selbst als Abwehrspieler, dass der Stürmer dann Foul ziehen möchte. Also ich mache dem Player da gar keinen Vorwurf, weil es halt einfach schlau von ihm war, clever von ihm. Es ist einfach so mittlerweile, dass die Stürmer da jeden Kontakt nutzen und es ist dann auch nicht verwerflich, dass man dann die rote Karte des Gegenspielers sucht. Aber wie gesagt, da hätte man als Schiedsrichter schon nochmal draufschauen können zumindest und dann, wenn er bei der Entscheidung geblieben wäre, alles okay und ich glaube, die Diskussion, wie gesagt, wäre dann nicht so eine große gewesen.
Ja, so ein bisschen Fingerspitzengefühl, gerade in der Anfangsphase, dass man sagt, komm, ich lasse das weiterlaufen. Und
genau, jetzt auch in der Champions League, Kolo Muani, das ist doch das beste Beispiel. Er hat den Spieler getroffen, ja, mit offener Sohle, aber er wollte ja den Ball spielen. Die Intention war ja ganz klar, er spielt den Ball. Und dann fand ich schon auch gut, was Matthias Sammer nach dem Spiel bei Amazon Prime gesagt hat, dass es einfach auch mal irgendwo so ein bisschen diese Theorie vielleicht nicht immer gelten darf auf dem Platz, sondern man die Praxis bewerten muss und der Spieler hatte die Intention, den Ball eben zu spielen. Er traf dann den Gegenspieler, aber es war ja nie und nimmer Absicht und nie und nimmer bewusst, dass er den Spieler verletzen wollte. Es war unglücklich und da kann man dann vielleicht einfach sagen, hey, bleiben wir bei einer gelben Karte.
Ich frage mich auch gerade, ob sich Gladbach beschwert hätte, wenn er nicht vom Platz gestellt worden wäre, Upamecano, ob die nicht das einfach so hingenommen hätten. Klar hätten die sich aufgeregt, aber ich glaube gar nicht, dass da so eine Diskussion draus geworden wäre.
Ja, dann wäre es halt in die andere Richtung gegangen. Ne? Der Schiri, wie gesagt, ist immer die ärmste Sau. Ich kenne auch viele Schiedsrichter, wie gesagt, und die halt stehen schon unter einem immensen Druck. Man darf auch nicht vergessen, bei den Fußballern kann man ja sagen, hey, die verdienen so viel Geld, die müssen mit den ganzen Beleidigungen, mit dem ganzen Druck müssen die umgehen. Schiedsrichter tun das nicht ansatzweise. Also die haben auch teilweise ja noch andere Jobs und das ist dann schon hart, wenn dann wirklich die Fans immer auf die Schiris auch losgehen. Da muss ich dann sagen, ist jetzt okay. Wir haben natürlich auch nochmal nach dem Spiel auch mit Hasan Salihamidžić gesprochen. Der hat ganz klar betont, dass es ja nicht nur am Schiedsrichter lag nach dem Spiel. Der hat sich auch selbstkritisch geäußert.
Ja, werden wir dran arbeiten. Wir haben ja eine normale Woche, werden gut trainieren, werden versuchen, wieder im Training einiges zu erarbeiten. Wir haben Arbeit vor uns. Wir können ja auch, wenn wir das sag ich mal, auch mal selbstkritisch sind, können wir auch zu zehnt besser spielen, können auch zu zehnt größeres Feuer entfachen, können auch zu zehnt ein paar Tore mehr schießen. Deswegen müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, dass das jetzt nicht passiert ist. Dass das natürlich schwer ist, muss man auch sagen, nachdem man Champions League gespielt hat. Aber deswegen sind ja einige Spieler, sage ich mal, gewechselt worden, weil wir einfach auch Frische im Spiel wollten.
Ja, bei Brazzo merkt man schon, dass ihm auch irgendwie die Bereitschaft und der Wille gefehlt hat über 90 Minuten, dass ja Bayern da was anderes an den Tag legen muss. Andererseits Kimmich hat das ganz anders gesen. Hören wir doch mal da rein.
Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir dagegen gehalten haben, nicht nur dagegen gehalten. Also es war jetzt nicht nur so, dass wir irgendwie mauern wollten und die Bälle weggeschlagen haben. Klar ist es dann auch bitter, dass wir dann nach dem Standard dann 1-0 in Rückstand geraten, aber auch nach dem 1-0 war es jetzt nicht so, dass man gesagt hat, na gut, jetzt mauern wir erstmal und gucken, ob wir irgendwie noch einen Lucky Punch setzen, sondern wir wollten schon mitspielen, haben das auch phasenweise, glaube ich, ganz ordentlich gemacht. Gerade auch in der zweiten Halbzeit, dass wir dann so ein bisschen umgestellt haben, fand ich, sind wir auch ganz gut aus der Pause gekommen. Mit dem 3-1 wird es dann natürlich noch schwieriger, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wie der Brazzo das vielleicht hatte, dass der ein oder andere auf dem Platz nicht wollte, aber vielleicht täusche ich mich da.
Ja, wer hat jetzt recht, Kerry? Brazzo oder Kimmich?
Beide haben zum Teil recht. Also ich fand schon, dass die Mannschaft spielerisch sehr gut gemacht hat. Kimmich sagt ja auch, wir haben uns nicht hinten reingestellt. Das war ja auch nicht so. Die hatten eigentlich sehr gute Ballbesitzstaffetten, Phasen auch noch und auch gute Kontrolle. Was halt das Problem war, am Ende, klar, luftmäßig wird es dann schwierig. Trotzdem, man hatte die Chancen am Ende. Man hatte noch sehr gute Möglichkeiten, wo man auch sagt, hey, da kannst du vielleicht in der Entscheidungsfindung besser werden. Da kannst du auch Sachen Konzentration dich noch verbessern. Ich erinnere mich da an die letzte Szene, irgendwie Davis noch in sehr guter Position, knallt den Ball, dann 10 Meter gefühlt übers Tor. Und das sind einfach die Dinge, die nerven auch so ein bisschen die Verantwortlichen, weil die Qualität ist ja da. Und selbst die Qualität mit 10 Mann gegen Gladbach, die war schon vorhanden, dass man da vielleicht nochmal energischer noch ein bisschen zu Werke gehen kann. Deswegen, ich verstehe da beide Seiten. Generell fällt natürlich auf, dass die Bosse die Spieler jetzt absolut in der Bringschuld sehen. Man hat einfach in der Bundesliga zu viele Punkte liegen gelassen. Oliver Kahn hat es auch nochmal den Kollegen der Sportbild gesagt, dass einfach jetzt die Spieler zeigen müssen, dass sie Bayern München sind. Und ich glaube, das ist eine klare Ansage. Und das zeigt halt auch, dass die Verantwortlichen da voll weiter hinter Julian Nagelsmann stehen und diese Ergebniskrise in Anführungszeichen der Bundesliga. Also es sind jetzt nur 2 Niederlagen. Und man hat eben auch sehr viele Unentschieden und sehr viele auch teilweise Spiele, wo man dann so nur eine Halbzeit gut ist, das lasten die Verantwortlichen ganz klar den Spielern an.
Ja, es gab ja jetzt auch immer Diskussionen um Julian Nagelsmann, ob sie noch hinter ihm stehen oder ne, ob er halt daran liegt oder so, dass er nicht richtig mit der Mannschaft vielleicht kommuniziert oder sonst irgendwas ist, aber da haben sie sich ja klar geäußert.
Ja, das ist absoluter Quatsch, wenn ich ehrlich bin. Also da wird sich ständig auf den Trainer eingeschossen, wenn es mal nicht funktioniert. Und wir hatten das ja schon sehr häufig auch in den vergangenen Wochen, wo ich auch immer wieder gesagt habe, hey, die Situation ist einfach die, dass man Julian Nagelsmann als Langzeitprojekt sieht. Das hat jetzt eben Salihamidžić auch nochmal klar und deutlich zu verstehen gegeben. Man hat ihm einen langfristigen Vertrag gegeben. Man hat ihm auch sehr viele Wünsche erfüllt in Sachen Transfers, in Sachen Infrastruktur, Staff, neuer Torwarttrainer und so weiter. Haben wir schon alles drüber uns ausführlich unterhalten und das ändert jetzt nicht die ein oder andere Niederlage. Selbst sollte man aus der Champions League ausscheiden, so mein Gefühl, wird man mit Julian Nagelsmann die Zukunft planen, weil man auch der Meinung ist, dass, ja, wie gesagt, die Mannschaft einfach sich zu sehr zum Teil dann auch gehen lässt, beziehungsweise einzelne Spieler geben nicht 100%. Das ist die klare Meinung. Julian Nagelsmann hat schon in Katar im Trainingslager 3-mal am Tag zum Teil trainieren lassen. Das war sehr hart. Viele Spieler haben sich darüber auch dann im Nachhinein so ein bisschen, jetzt bei ihm vielleicht nicht, aber auch in ihrem Umfeld so ein bisschen, ja, beklagt. Das war sehr viel, es war sehr anstrengend. Und ja, natürlich war es anstrengend und war es viel. Aber Julian Nagelsmann macht das ja aus einem gewissen Grund, nicht um die Spieler zu ärgern, sondern um sie eben topfit zu machen. Das ist wirklich ein sehr besessener Trainer, der gewisse Vorstellungen hat, der den ganzen Tag in der Siebener Straße dann auch sitzt mit seinem Team und Taktikanalysen macht. Und Sandro Wagner hat es beim Kollegen Muniz Itoni im Leader Talk Podcast auch gesagt. Das ist einer, der gibt dir sehr viele Inhalte mit. Keine Ahnung, 30 Inhalte am Tag, 30 Trainingsmethoden, jetzt mal überspitzt gesagt, damit dann vielleicht 10 hängen bleiben. Und lieber so, als wenn er nur 10 Inhalte macht und am Ende bleiben nur 5 hängen. So, das ist die Arbeitsweise von Julian Nagelsmann. Also er gibt den Spielern sehr viel Input. Der eine oder andere Spieler findet das gut, der andere dann wieder nicht. Das ist ganz normal. Du kannst es nicht jedem recht machen. Trotzdem ist es schon so, dass die Verantwortlichen ihn da voll unterstützen. Auch in dieser Tatsache eben, dass Julian Nagelsmann schon ja im Januar rund um dieses erste Spiel auch gegen Leipzig, auch danach, auch davor schon zu einigen Spielern gegangen ist und dieses Vier-Augen-Gespräch gesucht hat und gesagt hat, hey, von dir ist es ein bisschen zu wenig aktuell, zu wenig Intensität, zu wenig Ernsthaftigkeit im Spiel und das will ich, dass es besser wird. So, und das ist eigentlich das das, was auch die Verantwortlichen so sehen, dass sich gewisse Spieler steigern müssen. Und da müssen wir ganz klar Namen nennen auch, beispielsweise Serge Gnabry. Da geht es gar nicht darum, Fashion Week hin oder her, es geht einfach um die sportliche Leistung. Ich will jetzt nicht mehr über irgendeinen Modekack reden. Wie gesagt, ich fand es auch gar nicht so schlimm, was er da getragen hat. Also es geht, schlimmer geht immer. Das war halt so Maler- und Lackierer-Style, alles gut. Es geht nicht darum, es geht wirklich um die sportliche Leistung auf dem Platz und die stimmt einfach seit Wochen nicht. Und du weißt als Trainer nicht, bringt er jetzt Leistung, bringt er nicht Leistung. Kann ich ihn aufstellen, kann ich ihn nicht aufstellen, ruhigen Gewissens. Und in Gladbach war es schon wieder, ja, ehrlich gesagt war es katastrophal, was Gnabry da zum Teil gemacht hat. Und es geht gar nicht darum, dass er Tore schießt oder Torvorlagen gibt, sondern dass er einfach die Bereitschaft mal zeigt, diese Lethargie ablegt. Ich meine in erster Linie Gnabry, weil er ja auch vor kurzem einen neuen Vertrag bekommen hat, wo man eigentlich sagen muss, hey, ich zahle das jetzt auch mal zurück, das Vertrauen, zumindest mit Engagement. Und das zeigt ja Sané. Also Sané, ganz ehrlich, der läuft zurück, wenn er den Ball auch mal verliert. Und es ist unheimlich frustrierend. Er macht nämlich so vieles so gut und dann am Ende macht es eben nicht gut. Fehlt dann die letzte Aktion, der letzte Pass, der letzte Schuss. So diese Veredelung, die fehlt, aber er läuft zumindest zurück.
Das finde ich aber gar nicht so schlimm, wenn das dann mal passiert. Irgendwann klappt es auch, wenn man die Bereitschaft zeigt und immer rennt und für das Team alles gibt. So. Ich glaube, dann irgendwann passiert es auch. Und Julian Nagelsmann hat ja die Woche auch wirklich jetzt mal die Zügel angezogen. Es gab nur einen freien Tag anstatt zwei, was eigentlich geplant war, glaube ich, für die Mannschaft.
Ja, das wurde in Aussicht gestellt. Bei einem Sieg gegen Gladbach wurde es in Aussicht gestellt und haben sie verloren. Dann ist auch ganz klar, Julian Nagelsmann, der belohnt dann die Spieler nicht für eine Niederlage. Das ist auch logisch. Natürlich hätten sich da viele Spieler gewünscht, irgendwie mal Kurztrip zu machen, irgendwo wegzufahren, vielleicht ins Skigebiet oder so oder in die Berge, was auch immer. Aber Julian Nagelsmann hat ganz klar gesagt, hey, wir haben nicht gewonnen, also müssen wir trainieren. Und wir haben am Wochenende ein wichtiges Spiel gegen Union Berlin. Das müssen wir ernst nehmen und da müssen die Spieler natürlich auch zeigen, was in ihnen steckt und nicht eben dieses so laissez-faire teilweise in Aktionen. Wie gesagt, Gnabry, da geht es nicht darum, dass er Tore macht, es geht wirklich darum, die einfachen Sachen, die 1-gegen-1-Duelle, selbst die fallen ihm aktuell schwer, wo man sich natürlich fragen muss, woran liegt das, warum ist das so? Wir hatten auch das Thema Alfonso Davies, der hat sich jetzt zumindest gegen Gladbach schon wieder ein bisschen gesteigert, ja auch das eine Tor von Choupo-Moting vorbereitet, aber es ist schon so, dass auch er aktuell nicht bei 100% ist. Ein Sané, wie gesagt, der einzige Vorwurf, den man ihn da aktuell machen kann, generell machen kann, er spielt es nicht zu Ende. Und was natürlich schon auch nervt, ist seine Unpünktlichkeit. Also ich habe ihn natürlich auch in den letzten Wochen da hervorgehoben, dass er extra Schichten an der Säbener Straße schiebt. Das ist so, das macht er auch. Also es war jetzt nicht mal, um ihm da einen Gefallen zu tun oder so. Das war schon so, dass er das macht und dass man da auch wirklich eine Entwicklung bei ihm sieht, auch bei den Verantwortlichen, dass er wirklich aufs Gaspedal ein bisschen mehr drückt. Aber dann kommt er zu Treffpunkten teilweise kurz vor knapp oder eine Minute zu spät oder eine Minute davor. Und das nervt halt auch die Mitspieler. Und das kann halt nicht sein bei einem Verein wie dem FC Bayern, dass man da so in Anführungszeichen nicht zu 100% professionell verhält.
Wollte ich gerade sagen, es ist ein Profi und auch gegenüber seinen Mitspielern macht man das nicht. Also ist ja immer auch ein Team und sagt so, wir fangen jetzt gemeinsam an zu trainieren und dann komme ich halt nicht zu spät. Also es ist ein Beruf.
Ja, wie gesagt, meine Mutter ist ja auch Spanierin, ich bin ja auch immer unpünktlich, komme auch immer 10 Minuten später zur Podcast-Aufnahme, aber bei so einer Fußballmannschaft, beim FC Bayern, da muss halt, also wenn ich bei Bayern spielen würde, dann wäre ich 2 Stunden vorher da und wäre irgendwie würde ich noch im Gym ein bisschen was machen oder was auch immer. Also diese Bereitschaft, die fehlt dann manchmal so bei dem einen oder anderen Spieler. Und da fragen sich die Verantwortlichen natürlich auch, was soll das? Und die nehmen das zur Kenntnis und wissen natürlich, der Trainer, der macht das, der geht die Extrameilen, auch in der Vorbereitung des Spiels, in der Nachbereitung des Spiels, der versucht auch wirklich der geht mehr auf die Spieler zu, als es vielleicht in seinem ersten Jahr gemacht hat, der legt auch vielleicht einen raueren Ton mittlerweile an den Tag, um den Spielern vielleicht auch ein bisschen, ja, die Leine ein bisschen kürzer zu halten. Und wenn das den Spielern nicht passt, dann sollen sie halt gehen. So, ne? Also am Ende ist wirklich der Trainer, klar, du kannst nicht 22 Spieler dann irgendwann feuern, das geht nicht, wenn die Spieler sagen, hey, sie haben keinen Bock mehr irgendwie auf den Trainer und alle zusammen sagen, wir spielen jetzt gegen ihn, dann kannst du den Trainer auch nicht mehr halten, ist ja ganz klar. Aber soweit ist es natürlich auch noch lange nicht und Julian Nagelsmann hat eben auch viele Fürsprecher, ich habe da schon einige angesprochen, ob das ein Kimmich, Goretzka, Coman, da gibt es ja einige, die auch nur wegen dem Trainer irgendwie einen Vertrag verlängert haben, das muss man ja auch sagen, die da auch eine Entwicklung sehen oder Potenzial sehen, dass sich da was Positives entwickelt, dass da was Positives entstehen kann. Trotzdem natürlich einige einige Stars gefragt, da wirklich mal zu 100% wieder sich voll auf den Fußball zu konzentrieren und Gas zu geben in den Spielen.
Ja, und man merkt ja auch, man weiß von den Bossen, dass Nagelsmann das Vertrauen hat. Das sehen ja auch die Spieler. Die wissen, okay, der Trainer bleibt, also da, der steht voll, die stehen alle voll hinter ihm. Aber wie ist denn die Stimmung generell untereinander, unter den Spielern?
Ja, also wenn ich jetzt die Woche so die Bilder gesehen habe oder auch teilweise die Beobachtungen an der Sebener, da waren schon die Spieler, haben sich gefreut, waren eigentlich gut drauf, haben viel gelacht. Vielleicht auch, weil die Sonne mal endlich wieder schien, so die Woche. Das macht natürlich schon Menschen auch glücklicher, aber ja klar, du kannst nicht, ich habe jetzt nicht in die Kabine, kann ich jetzt nicht einen Blick reinwerfen, was man so hört. Natürlich waren viele Spieler auch genervt von der Tatsache, dass man eben gegen Mönchengladbach dann verloren hat. Das verflixte Mönchengladbach, sage ich mal in Anführungszeichen, wo man es wieder nicht geschafft hat, was Positives mitzunehmen, wo ja natürlich eigentlich alles, die Voraussetzungen waren natürlich vollkommen da, weil die Gladbacher einfach schlecht waren in den letzten Wochen, ausgerechnet gegen Bayern haben sie natürlich mit ein bisschen Vorteil, logischerweise da mit einem Mann mehr zu spielen, mit 11 Mann zu spielen, haben sie da natürlich die Bayern auch am Ende geschlagen. Das war eine spielentscheidende Szene. Trotzdem, und Pratzo hat es einfach gesagt, mehr Feuer, mehr Leidenschaft über 90 Minuten, das ist bei dem einen oder anderen Spieler definitiv gefragt. Und ja, die Begeisterung war jetzt nicht groß, als Nagelsmann dann gesagt hat, hey, wir machen nur einen freien Tag. Aber ist doch ganz normal. Und die Spieler, die natürlich ausgewechselt wurden, da sind wir bei dem Thema, oder die Spieler, die Chance bekommen haben und sie nicht nutzen konnten, oder vielleicht ist falsch formuliert, also ein Gravenberg hat ja von Anfang an spielen dürfen, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Noch bitterer, die Personalie Thomas Müller, nach 8 Minuten durch die rote Karte dann, in der 16. Minute war es, musste er vom Platz.
Ja, der Leidtragende von allem eigentlich. Also wie hat er das aufgenommen?
Ja, er war schon angefressen, muss man ganz klar sagen. Er kam dann nur in die Mixzone nach dem Spiel zu den Journalisten und hatte eigentlich kurz überlegt, gebe ich jetzt ein Interview? Und dann hat er so sich kurz hingestellt, hat dann aber nur gesagt, hey Leute, scheiß Spielverlauf, und hat sich umgedreht und ist gegangen. Also der war jetzt nicht begeistert. Ist doch ganz klar, dass er danach eine Viertelstunde runter musste, zumal er sich natürlich auch empfehlen wollte jetzt für das Spiel gegen Union, weil es wird nicht einfacher für ihn. Vorne, wir haben schon angesprochen, Jamal Musiala ist gesetzt, auch wenn er mal eine Phase hat, wo es dann vielleicht nicht alles klappt, aber das soll er einfach durchmachen, diese Phase, diese Entwicklung. Der soll auch mal das Gefühl haben, wenn ich jetzt einen kleinen Hänger drin habe, bin ich nicht der Erste, der ausgewechselt wird. So dieses Gefühl soll Jamal Musiala bekommen, weil er eben die Zukunft ist, und Thomas Müller ist selbst ein Riesenfan von Jamal Musiala, deswegen ist er jetzt nicht sauer auf Jamal Musiala. Der ist vielleicht einfach gerade nicht so happy, dass er ja nicht seinen vollen Ehrgeiz, den er hat, auf dem Platz auch dann bringen darf. Also er ist schon jemand, der ein absoluter Teamplayer ist und ein Team auch packen kann. Er ist der verlängerte Arm eigentlich immer, auch alter, vergangener Trainer gewesen. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr der Fall, er ist nicht mehr in dieser Rolle, die er mal hatte, diese Unverzichtbarkeit, die ist einfach nicht mehr gegeben, aber es liegt auch einfach am Alter, 33 Jahre. Trotzdem natürlich ein Thomas Müller, dessen Wort hat Gewicht in der Kabine, und Julian Nagelsmann ist natürlich angehalten, jetzt mit Thomas Müller sich nicht zu verscherzen. Beispiel Niko Kovac, der dann irgendwann Thomas Müller mal als Notnagel bezeichnet hat, das darf natürlich Julian Nagelsmann nicht machen, das weiß er aber auch. Trotzdem, da gibt es jetzt zwischen den beiden in Anführungszeichen noch kein Problem, sage ich mal. Also da ist alles okay. Die haben auch viele Gespräche geführt in den vergangenen Wochen. Und Thomas Müller, der weiß auch, dass die Verantwortlichen eben das genauso sehen wie Julian Nagelsmann. Das ist ja auch von den Verantwortlichen mittlerweile schon so der Plan, dass Thomas Müller nach wie vor wichtig ist, aber natürlich auch ein neues Team aufgebaut werden muss. Die Zukunft kreiert werden muss. Das ist doch ganz klar. Du kannst nicht mit einem 33-Jährigen jetzt noch 4 oder 5 Jahre planen.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es für Thomas Müller nicht einfach ist, damit umzugehen erstmal, weil du willst ja auch irgendwie Praxis haben, dich beweisen auf dem Platz, und jetzt spielst du nicht mehr so die erste Rolle, wie es eigentlich sonst immer war. Ne? Klar, für die Kabine bist du gut und alles und ne, kommst auch gut mit dem Team zurecht und irgendwie braucht man ihn auch, aber trotzdem, wenn du jetzt so eine Situation hast, dass du dann nach 15 Minuten oder 16 Minuten warst, ausgewechselt wirst, ist auch irgendwie, also du erhoffst ja trotzdem noch auf Spielzeiten.
Klar, ich hätte auch an Müllers Stelle hätte ich Gnabry ausgewechselt. Bei Gravenberg verstehe ich es auch, dass man ihn drauflassen wollte, weil er einfach auch nicht das größte Selbstvertrauen zuletzt hatte, und der Junge muss einfach auch spielen, der braucht Spielpraxis, um der Spieler zu werden, der er ja sein kann, also sage ich mal, der auch schon war bei Ajax Amsterdam, dieses positiv Freche, was er in seinem Spiel hat, das ist ja durch die fehlende Spielpraxis bei Bayern fast schon komplett abhanden gekommen, hat man das Gefühl. Und Thomas Müller, der weiß schon, mit der Situation umzugehen. Das hat Salihamidžić auch nochmal betont.
Ich weiß nicht, heute hat er von Anfang an gespielt, jetzt können wir ja darüber sprechen, aber Was soll ich ihm sagen? Also ist er, jetzt, heute hat er gespielt in Paris.
Streicheln, keine Ahnung.
Ja, oder? Aber heute kann er vor dem Spiel nie wissen, dass er nach 8 Minuten ausgewechselt wird, oder? Das ist ja klar. Und dass wir eine rote Karte bekommen, deswegen war ja auch jetzt kein großer Bedarf. Wir haben in Paris gewonnen, ist alles okay gelaufen. Heute hat der Thomas wieder gespielt, der hat auch in den letzten Spielen gut gespielt. Also alles okay. Also ich brauche jetzt daraus keine große Geschichte, glaube ich, machen, sondern der Thomas weiß damit, als Profi umzugehen.
Ja, Brazzo macht sich da keine Sorgen, dass Thomas Müller irgendwie damit nicht umgehen könnte. Was ist denn dein Fazit, Kerry, dazu?
Ja, Müller bleibt, wie gesagt, ruhig. Müller macht keinen Stress, keinen Stunk. Ich habe es ja auch letzte Woche schon erzählt im Podcast nach dem Spiel gegen Paris. Er war der letzte Spieler noch beim Bankett, war super gelaunt, hat sich Zeit für Fans genommen, Autogramme gegeben, Fotos geschossen. Er macht wirklich keine Probleme. Natürlich nagt es an ihm. Müssen wir uns auch nichts vormachen, weil er ist eben Leistungssportler, er ist jemand, der liebt den Wettbewerb und der wird sich weiter reinhängen. Und da muss sich, glaube ich, niemand Gedanken machen, dass Thomas Müller jetzt irgendwie die Lust am Fußball und am FC Bayern verliert. Das wird auf keinen Fall so sein und er wird, das sage ich auch, noch einige Spiele machen, wenn sich Sané nicht steigert sowieso. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir, wenn Julian Nagelsmann mit einer Dreierkette spielt, dass wir sehr oft die Konstellation noch Musiala-Müller sehen, weil die beiden, das hat jetzt auch das Spiel gegen Mainz zuletzt gezeigt, beispielsweise, die funktionieren einfach auch zusammen sehr gut.
Ja, Kerry, du hattest vorhin auch Gravenberch angesprochen und dazu gibt es auch wieder ein paar Transferneuigkeiten.
Ja, wir hatten ja vor einigen Wochen schon mal die Situation auch von ihm beleuchtet und auch von einem Treffen seiner Beraterin oder von einem Besuch seiner Beraterin beim FC Liverpool berichtet, Rafaela Pimenta. Da haben wir jetzt erfahren, dass Liverpool Interesse hat, also dass die sich schon mit dem Spieler beschäftigen, dass sie die Situation beobachten. Von Bayern ist natürlich ganz klar, wir wollen ihn nicht abgeben. Man will ihm die Chance geben, aber natürlich ohne Spielzeit wird auch Gravenberch sich sicherlich Gedanken machen im Sommer, wie es dann weitergeht bei ihm. Aber wir haben eben gehört, dass Liverpool die Situation beäugt, dass sie da aufmerksam sind und sich auch schon ein bisschen erkundigt haben im Umfeld des Spielers, wie er denn so drauf ist, was er so für ein Typ ist. Spielerisch analysieren sie ihn natürlich auch. Vor allem haben sie natürlich noch die Szenen bei Ajax im Kopf, wie er in der Champions League auch sehr überzeugen konnte. Aber ja, da muss man jetzt abwarten, wie sich die Situation bei ihm entwickelt. Klar ist, Liverpool will das Mittelfeld verjüngen. Jude Bellingham ist natürlich der Wunschkandidat, aber es hängt da nicht nur an ihm. Man kann sich auch vorstellen, eben zwei neue Achter zu verpflichten. Und Jürgen Klopp, der braucht natürlich neues Futter da für sein Projekt Liverpool. Wir haben es alle mitbekommen, 2-5 Niederlage gegen Real. Das war schon auch ein großer Schlag für die und da wird im Sommer einiges passieren bei Liverpool. Deswegen Gravenberch dürfen wir jetzt nicht sagen, dass das konkret ist oder so, das auf keinen Fall. Aber der Name Gravenberch, der ist da bei den Verantwortlichen schon häufiger gefallen.
Und für Gravenberch wäre es ja jetzt auch wieder eine Chance, vielleicht mehr Spielpraxis zu bekommen. Weil in letzter Zeit saß er ja auch öfters mal auf der Bank und konnte sich jetzt nicht so zeigen, wie er sich das erhofft hat.
Ja, Liverpool wäre natürlich jetzt nicht an der Leihe interessiert, ist auch klar. Die würden dann schon versuchen, den Spieler fest zu verpflichten. Aber wie gesagt, der ist jetzt auch, es ist sein erstes Jahr bei Bayern. Man muss jetzt mal abwarten, wie er sich auch weiterentwickelt. Man muss auch ehrlich sagen, es lag dann zum Teil auch an ihm. Wenn er gespielt hat, fand ich jetzt, konnte er sich nicht zu 100% empfehlen. Da ist natürlich auch dem Trainerteam die ein oder andere Defensivaktion negativ aufgefallen oder die Nicht-Defensivaktion. Also sie haben da schon auch bei ihm gesagt, hey, du musst besser verteidigen, du musst besser zurückarbeiten. Das war so das Feedback an ihn. Aber ja, wir haben alle gesehen, wie schnell das gehen kann. Wenn ein Spieler sich nicht wohlfühlt oder nicht richtig ankommt, dann wird er sicherlich auch versuchen, den Verein zu verlassen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Gravenberch ist ein junger Spieler, der muss viel spielen. Und natürlich, Liverpool ist jetzt kein unattraktiver Club, keine unattraktive Adresse. Jürgen Klopp ist ein Trainer, der kann dich auch weiterbringen. Je nachdem, wie es bei ihm auch weitergeht, wissen wir natürlich auch nicht, ob er da noch zur neuen Saison auch Trainer ist in Liverpool. Jedenfalls, das können wir festhalten, neben Bellingham wollen sie noch einen zweiten Mittelfeldspieler. Und da ist eben auch der Name Gravenberch schon häufiger gefallen.
Ja, bis Sonntag ändert sich vom Kader ja erstmal nichts mehr. Das Spitzenspiel steht an gegen Union Berlin. Ja, da müssen die Bayern zeigen, was sie drauf haben. Also es gibt keine Ausreden mehr. Und sie können ja, sie haben die Qualitäten, sie müssen sie halt einfach mal auf den Platz bringen.
Ja, schöne Überleitung, Morin. Da sind wir auch schon beim Spiel oder bei unserem Vorgeplänkel zum Unionsspiel. Da wollen wir jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich kann euch da nur wärmstens mein oder unser Interview mit Miloš Pantovic empfehlen. Das ist bei uns dann auch auf der Homepage am Freitag abrufbar und in der App. Der hat bei Bayern 11 Jahre lang in der Jugend gespielt. Ich habe mich mit ihm vor dem Spiel unterhalten zu seiner Zeit natürlich beim FCB in der Jugend. Der hat unter Guardiola sein Profidebüt gefeiert, 2015, hat dann auch unter Ancelotti viel trainiert. Und der erzählt uns ein bisschen, wer ihn da so gecatcht hat, also wer ihn auch geflasht hat bei den Bayern im Team, aber auch wie Thomas Müller so als Typ in der Kabine ist. Ist er wirklich der Thomas Müller, den wir auch in der Öffentlichkeit sehen, oder ist er ein ganz anderer Typ? Das hat uns alles Miloš verraten. Natürlich hat er auch über Union gesprochen und da war so die Aussage mir hängen geblieben: Wir sind ein Team, das den Gegner nervt. Also wir sind die ganze Zeit beim Gegenspieler dran, wir sind die ganze Zeit eng am Mann. Miloš selbst, der hat jetzt länger nicht gespielt, stand auch häufiger nicht im Kader. Der ist natürlich letztes Jahr von Bochum gekommen mit einem anderen Plan eigentlich, aber Union funktioniert als Team und das hat er mir auch ganz klar gesagt in dem Interview. Natürlich ist er mit seiner Situation nicht zufrieden, dass er jetzt nur 9-mal bisher auf dem Platz stand für Union, aber es funktioniert einfach so gut und die Mannschaft ist so eng zusammengewachsen, die kämpfen, einer läuft von anderen und das ist die große Stärke von Union, weil spielerisch sind bestimmt 5, 6, 7 Teams besser in der Liga, aber Union funktioniert einfach extrem als Team, als Kollektiv und kommt über die Mentalität und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, auf den die Bayern sich einstellen müssen, dass sie da im Zweikampf wirklich nicht irgendwie mit 70% reingehen müssen, sondern mit 100%.
Ja, und dann werden auch so kleine, unkonzentrierte Fehler, glaube ich, direkt bestraft bei so einer Mannschaft, weil die schnell umschalten können, die gehen rein, kein Meter ist zu viel. Und ich glaube, das müssen die Bayern wirklich im Hinterkopf haben. Andererseits wissen sie auch von den Bossen, dass es jetzt entscheidend, dass die auf die zählen.
Ja, wir haben es ja schon angesprochen. Also die erwarten jetzt eine Reaktion. Die erwarten, dass da jeder nochmal eine Schippe drauflegt. Es ist schon auch ein bisschen, also es ist schon bezeichnend, dass Oliver Kahn sich jetzt schon mehrfach öffentlich geäußert hat, gesagt hat, wir sehen hier zwei Mannschaften. Das hat er, glaube ich, nach dem Spiel gegen, es war eines der ersten Spiele nach dem Restart, da hat er gesagt, wir sehen hier zwei Mannschaften, wir sind eigentlich zwei Mannschaften, einmal die aus der Hinrunde und dann jetzt die aus der Rückrunde, die einfach noch nicht diesen Vollgas-Fußball spielt. Und das ist schon bezeichnend, wenn der Vorstandsvorsitzende das mehrfach sagt. Und das ist ein klarer Appell Richtung Spieler, wie gesagt. Die müssen es jetzt richten. Union hat im Hinspiel schon gezeigt, die können die Bayern ärgern. Da haben die Bayern aber auch meiner Meinung nach einfach diese Entscheidungsfindung nicht gehabt in der Box. So viel Talent, so viel Qualität, aber dann im richtigen Moment den richtigen Pass zu spielen, das fällt dann oft mal schwer oder den Abschluss zu finden. Da ist, wie gesagt, da gibt es den einen oder anderen frustrierenden Spieler einfach. Ich habe das schon genannt, Sané, der hat so viel drauf eigentlich und hat dann in entscheidenden Situationen nicht die richtige Entscheidung auf dem Fuß, sage ich mal.
Vielleicht ändert sich das ja jetzt am Sonntag. Also ich glaube aber auch für Union ist das so ein bisschen, die merken, da geht was bei den Bayern. Die sind nicht ganz so souverän gerade. Wir können da gewinnen, wir können da bestehen und das ist vielleicht auch nochmal so eine, ein bisschen mehr so eine Motivation. Wir können da 3 Punkte auf jeden Fall einfahren.
Total, also die sind heiß wie Frittenfett. Wenn schon der Ersatzspieler, sage ich mal, oder der Reservist so motiviert sich äußert, dann weiß ich nicht, was die erste Elf da so, wie die sich da einschwören. Die haben auch viel trainiert die Woche, die haben auch viele, also es ist eine gute Stimmung in der Mannschaft, das hat der Miloš Pantovic eben auch berichtet. Das sind auch Jungs, die treffen sich nach jedem Training, gehen die noch einen Kaffee trinken, irgendwo einen Espresso entspannt in Berlin. Oder gehen abends nochmal zusammen ins Kino. Also das ist wirklich so, das gibt es ja nicht mehr oft heutzutage. 11 Freunde müsste sein, aber bei Union, glaube ich, trifft es am ehesten zu. Es ist ja oft nur 11 Ich-AGs, sind wir, nicht 11 Freunde. Das ist aber schon, kann man fast schon sagen, das hat schon so ein bisschen auch wie im Amateurbereich. Ne? Da trifft man sich nach dem Spiel, die trinken jetzt vielleicht nicht 5 Weizen oder so, aber die trinken dann eben mal einen Espresso, ganz entspannt. Und die verstehen sich alle super. Das ist, glaube ich, das große Erfolgsgeheimnis von Union. Nichtsdestotrotz, man darf einfach Borussia Dortmund jetzt, glaube ich, nicht vergessen. Das wird der erste Jäger sein von Bayern. Die haben jetzt aus 8 Spielen 8 Siege geholt. Die funktionieren richtig gut. Die haben eine richtig gute Mentalität jetzt auch mittlerweile drin. Selbst Marco Reus, wenn der mal ein Spiel auf der Bank sitzt, im nächsten Spiel spielt er dann eben überragend, reagiert überragend. Und Edin Terzic ist einfach ein Trainer, der auch seine Spieler richtig gut packt. Und da muss Bayern wirklich aufpassen. Am 1. April ist dann ja das große Topspiel und ich glaube schon, dass Dortmund dieses Jahr so stark ist wie vielleicht seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr.
Ja, ich glaube, bis dahin müsste Bayern wirklich wieder konstant in die Spur finden, dass sie da bestehen können. Ja, zum Ende hin, Kerry, dein Tipp, wie immer. Was sagst du? Wie geht das Spiel aus?
Ich sage 3-1, die Bayern schießen sich den Frust so ein bisschen von der Seele, weil Union diese Woche natürlich auch noch ein Spiel in den Knochen haben wird mit dem Duell Ajax Amsterdam in der Europa League. Und ja, oder ich weiß nicht, was das für ein Wettbewerb ist. Das?
Ist das Conference? Oder?
Ja, Conference. Glaub, Conference. Das ist Conference, ja. Ich blicke da auch nicht mehr durch. Ihr seht schon bei dem ganzen Wirrwarr im Fußball immer noch mehr Wettbewerbe und mehr Spiele. Ja, ich glaube schon, dass die Bayern zu Hause mit ihren Fans, auch nach der Ansage jetzt von Kahn, nach den vielen Trainings, dass die schon, glaube ich, auch wissen, worum es da geht und dann eine Reaktion zeigen werden.
Ja, ich würde auch auf einen Sieg auf jeden Fall tippen, aber nicht ganz so hoch. Also ein 2-1 für die Bayern. Ich glaube, das sollten sie hinkriegen.
Ja, und dann haben wir nächste Woche wieder eine schöne Diskussion hoffentlich über das Spiel und blicken dann auch Richtung, gegen wen spielen sie dann? Dann spielen sie in Stuttgart, genau, beim VfB. Da werden wir auch natürlich drüber sprechen. Und jetzt schon mal kleiner Anschmecker, wir haben nächste Woche ein schönes Interview dann am Start, wo wir auch euch noch ein paar Insights geben zu einem sehr, sehr interessanten Spieler beim FC Bayern aktuell.
Ja, ich bin sehr gespannt, was jetzt wieder während des Spiels, nach dem Spiel in der Kabine passiert. Ich glaube, wir haben wieder so viel zu berichten nächste Woche. Und ja, war eine schöne Folge, Kerry.
Hat Spaß gemacht. Mich freut es natürlich, dass deine Stimme auch wieder funktioniert, dass du wieder gesund bist. Und dann freuen wir uns nächste Woche, euch wieder zu updaten mit allem Möglichen rund um den FC Bayern.
Habt ein schönes Wochenende. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.